Betrachtungen von Carole Volkmann zu Frau Aja Goethes Weihnachtsgeschenk bis Schopenhauers Pudel. Gelesen von der Autorin und Gustav Pressel.
Beginnen wollen wir mit einer Geschichte, in der Frau Aja Goethe über mehrere Jahre Probleme mit dem Versand ihrer Weihnachtspäckchen nach Weimar hatte.
Wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit beschließt Frau Aja ihrem Sohn und Christiane Wulpius wieder ein Päckchen nach Weimar zu schicken. Im Dezember 1803 legt sie folgende Zeilen bei. Der Brief muss in die Konfektschachtel gepackt werden, denn übermorgen geht der letzte Postwagen vor Christtag ab. Nun muss ich diesen Mittag selbst zum Konditor, um das Zuckerwerk auszusuchen. So weit, so gut. Da geschieht in der Weihnachtszeit des Jahres 1803 etwas Ungeheuerliches, das die Frau Rath arg in Harnisch bringt. Auf dem Postweg kommt der Inhalt abhanden und die Konfektschachtel in Weimar leer an. Die Postbediensten hatten kurzerhand die Köstlichkeiten rausgenommen und wohl aufgegessen.
2 Monate später schreibt daraufhin Frau Rath an Christiane Wulpius. Dass das Christkindlein von Ihnen und dem kleinen August Beifall erhalten hat, war mir sehr erfreulich. Dass aber die Schurken den Konfekt gefressen haben, das hat mich geärgert. Erfahrung macht klug. Auf ein andermal sollen die Gaudiebe es wohl bleiben lassen. Dank Wikipedia sind wir heute in der Lage, sofort nachzuprüfen, was Gaudiebe sind, und werden auch fündig. Es sind Beutelschneider, Räuber und dergleichen Gesindel.
In der Briefbeilage am Jahresende heißt es dieses Mal an ihren Sohn: Das Christkind soll zur rechten Zeit erscheinen. Den Konfekt soll die Spitzbuben diesmal ungefressen lassen. Die Schachtel wird einballiert. Was mich am meisten geärgert hat, waren die Pomeranzschalen, die ich für meine liebe Tochter selbst ausgesucht hatte und die der Schwere wegen oben lagen und also am ersten in ihre Diebesfinger fielen. Aber wie gesagt, diesmal soll's anders werden. Lieber Sohn, wenn also ein Päckchen in Wachstuch eingenäht erscheint, so mache es allein auf, damit vorher die Herrlichkeit für die anderen nicht sichtbar wird.
Wieder ein Jahr später schreibt Frau Aja am 16. Dezember an ihren Sohn Folgendes. Hier die kleinen Christgeschenke. Gedenket meiner dabei und behaltet mich lieb. Ich habe so alles zusammengetrommelt. Darum kommt's 8 Tage eher, als ich's versprochen hatte. Der Konfekt kommt in der Christwoche. Da ich von August vernommen habe, dass du die roten und weißen Quitten liebst, so habe ich sie für dich ausgesucht. Hoffe, dass sie dir wohlschmecken und bekommen werden. Auch Pomeranzschalen bekommt meine liebe Tochter. Auch soll die Schachtel wohl, wie vor einem Jahr, eingenäht werden, damit die Leckermäuler nicht dann vernaschen. Ich muss eilen, damit der Postwagen nicht versäumt wird. Diese Vorsorge hat anscheinend Wirkung gezeigt, denn wir lesen später nichts mehr von einem geräuberten Paketinhalt. Aber was verbarg sich eigentlich in Frau Ajas Konfektschachtel? Die typische Frankfurter Weihnachtsbäckerei natürlich. Das waren leckere Frankfurter Bränten, Anisgebäck, Butterplätzchen und andere Gaumenfreuden. Nur die bekannten Frankfurter Betmännchen waren nicht dabei, denn sie waren zur Goethezeit noch nicht erfunden.
Auch andere berühmte Zeitgenossen blieben übrigens vom Unbill bei dem Versand von Weihnachtsgeschenken nicht verschont. Köstlich ist auch die Erfahrung, die Ludwig Börner 1830 mit einem Kistchen Bonbons machte, das er von Paris an seine Frankfurter Freundin Jeanette Bohl schicken wollte. Börner schreibt ihr am 26. Dezember. Mit den 2 nach Frankfurt geschickten Kistchen, die Sie wohl jetzt, wie ich hoffe, erhalten haben werden, kann es eine große Verwirrung gegeben haben. Schon am 3. Dezember gab ich dem Bing, wahrscheinlich ein Angestellter von ihm, das Kistchen für Stiebel und bat ihn, es unter ihre Adresse nach Frankfurt zu schicken. 14 Tage später gab ich dem Bing das Kistchen für sie und bat ihn, es seinem Bruder in Frankfurt zu schicken. Diesem Letzten schrieb ich zugleich mit der Post, er möchte Ihnen Weihnachten das Kistchen nebst einem Brief zustellen. Nun erfuhr ich aus Ihrem vorigen Brief vom 12., dass Sie das Kistchen für Stiebel noch nicht erhalten hätten, was mir auffiel. Ich fragte über den Bing nach, wie das zuginge. Und da gesteht mir der Esel, er habe zwar das Kistchen sogleich weggeschickt, aber in Gedanken nicht an Sie, sondern an seinen Bruder. Nun hätte er vor einigen Tagen von seinem Bruder einen Brief erhalten, der ihn fragt, was er denn mit dem Kistchen machen solle. Nun hätte unterdessen der Bing meinen Brief bekommen. Er glaubte wahrscheinlich, das Kistchen, von dem ich schrieb, wäre das Erstere. So wird er also beide Kistchen bis zu Weihnachten zurückbehalten haben. Ich möchte aus der Haut fahren vor Ärger. Ist es nicht abscheulich, wenn sich Menschen freiwillig erbieten, einem etwas zu besorgen und dann es schlechter besorgen, als man es selber getan hätte? Und jetzt habe ich noch obendrein dem Bing geschrieben, er soll Ihnen Ihr Kästchen den 25. abends statt den 24. schicken. Blickt hier überhaupt noch jemand durch? Außer vielleicht Börner selbst. Sie werden es also erst den zweiten Weihnachtsabend erhalten. Und dann wissen Sie vielleicht nicht, welches Kistchen Ihnen und welches dem Stiebel gehört. Und für alle Mühe, Sorgen und Ärger werde ich vielleicht noch von Ihnen gezankt werden. Ja, da kann man nur sagen, zu Recht. Wer in einem Brief so viel Durcheinander erzeugt, wird es wahrscheinlich in seinen Anweisungen auch nicht anders gemacht haben.
Aber nicht nur Menschen erhalten Geschenke. Auch die geliebten Tiere kamen zu Goethes Zeiten in den Genuss. Christian Gottfried Körner, ein Freund von Goethe, war im Besitz eines Windspiels, einem niedlichen Tierchen mit Namen Jolie. Man traf sich natürlich auch an den Weihnachtstagen im Kreise der Familien. Goethe und Körner brachten am Weihnachtsabend ein Christbäumchen für Jolie mit, das mit allerhand Süßigkeiten behangen war. Dann zogen sie dem Hund ein rotwollenes Karmisol an. Das ist ein ärmelloses Unterkleid für Frauen, das bis zur Taille reichte. Und führten ihn auf zwei Beinen zu seinem reich bestückten Tischchen. Die kleine Tochter von Körner lässt uns darüber noch Folgendes wissen. Jolie war ein so unverständiges, ja ich darf sagen so unchristliches Geschöpf, dass er für die von uns so besonders schön herausgeputzte Krippe nicht den geringsten Respekt hatte, alles beschnupperte und mit einem Haps das gezuckerte Christkindchen aus der Krippe riss und aufknabberte, worüber Herr Goethe und der Vater laut auflachten, während wir in Tränen zerflossen. Ein Glück nur, dass Mutter Maria, der heilige Josef und Ochs und Eselein aus Holz waren. So blieben wenigstens die verschont.
Hier drängt sich eine kleine Episode um Arthur Schopenhauer auf. Denn auch hier geht es darum, dass ein Tier beschenkt wird. Schopenhauer, der seit seinen Studentenjahren Pudel gehalten hatte, schaffte sich als letztes Tier dieser Art den braunen Butz an. Herr und Hund gehörten zum Frankfurter Straßenbild und verkehrten unter anderem im englischen Hof, wo Schopenhauer sein Mittagessen einzunehmen pflegte. Musste er das Tier schelten, so nannte er es Mensch. Lobte er den Pudel, so titulierte er ihn als Atman, was in der indischen Philosophie so viel wie unsterbliche Seele bedeutet. Butz bekam zu Weihnachten stets ein kleines Tannenbäumchen, das mit ganz vielen kleinen Würstchen geschmückt war.
Zum Schluss schauen wir jetzt noch bei Fontane rein. Zu Weihnachten überreichte Theodor Fontane seiner Frau Emilie die Geschenke gerne in Begleitung eines Gedichtes. So heißt es beispielsweise am 24. Dezember 1859: Empfang zuerst ein Strumpfenband, das ich für 30 Pfennig erstand, bei von Robert im Laden. Ich wünsche dir, geliebtes Weib, bald wieder einen dünnen Leib und etwas dickere Waden.
Im Weihnachtsgedicht des Jahres 1862 an Emilie heißt es dieses Mal: Nur stramme Liebe, um's recht zu bedenken, kann's wagen, Kamm und Seife zu schenken. Und glücklich die Ehe, wo Frau und Mann sich Kamm und Seife schenken kann. Welche Frau wäre nicht beglückt, wenn sie an Weihnachten eine solche Liebeserklärung von ihrem Mann bekäme? Das macht Fontane so schnell keiner nach.